Ja, Jesus Christus, ich danke dir für den Tag, den du uns heute geschenkt hast. Danke für die vielen Dinge, wo du schon durch dein Wort zu uns gesprochen hast, was wir entdecken konnten an ganz genialen Diamanten in deinem Wort. Und lass uns auch jetzt zur Ruhe kommen, um auf dich zu hören. Rede du einfach. Du weißt, was jeden Einzelnen von uns beschäftigt, was wir vielleicht für Fragen haben. Danke, dass du uns kennst, uns liebst und dass du mitten unter uns bist. Und ja, rede du, Herr. Amen.
Amen. Herr, ich danke dir, dass wir vor dich reden dürfen, zusammen mit allen anderen, die zu deiner Familie gehören und das weltweit tun. Danke, dass unsere Gebete, unser Lobpreis vor dir aufsteigt wie Weihrauch. Ist so cool, dass das für dich einen Wert hat und wie das in deinem Wort beschrieben wird. Wir beten für Cashi, dass du ihn segnest, ihm Vollmacht gibst, über dich zu reden, unsere Herzen öffnest, uns Ohren gibst zu hören und legen den Abend dir hin. Du bist groß, dich brauchen wir. Amen.
Ihr könnt schon mal euer erstes Buch Mose aufschlagen. Wer sein Lesezeichen noch nicht reingemacht hat, spätestens jetzt könnt ihr es machen. Dann findet ihr es nächstes Mal schneller. Und dann kommen wir auch zur Ruhe. Wir hatten jetzt schon 3 Einheiten zum ersten Buch Mose. 3 Einheiten zur Urgeschichte. Und die Urgeschichte, das waren jetzt noch ziemlich allgemeine Geschichten, allgemeine Berichte, Schöpfung, Sintflut, Turmbau zu Babel. Allgemein heißt, das hatte universale Auswirkungen. Also die Schöpfung war universal, die Sintflut war universal, der Turmbau zu Babel war universal. Und jetzt, nach dieser Universalgeschichte, so nennt man diese Urgeschichte auch, Universalgeschichte, vollzieht sich eine Wendung, denn ab jetzt, ab Kapitel 12, haben wir es plötzlich mit einer zentralen Person zu tun, nämlich mit einer Person namens Abram oder Abraham, wie wir ihn eigentlich kennen. Aber bevor wir uns Abram anschauen, nochmal eine kleine allgemeine Sache. Was passiert hier denn noch für eine Änderung? Es passiert nicht nur eine Änderung, dass wir plötzlich jetzt eine Person haben, damit vollzieht sich auch noch etwas anderes. Und es wurde schon vorbereitet in Kapitel 3. Wir haben das gesehen, dieses erste Evangelium, das gesprochen wird. In der Gerichtsaussage aufgrund des Sündenfalls haben wir das erste Evangelium, wo es heißt, ein Nachkomme von dir, sagt Gott zu Eva, wird der Schlange den Kopf zertreten und die Schlange wird ihm in die Ferse beißen. Das erste Evangelium, das schon aussagt, es wird ein Nachkomme von Eva sein, der die Schlange, den Teufel besiegen wird. Und dass es kein leichter Weg für diese Person sein wird, denn die Schlange wird ihm in die Ferse beißen. Also es wird schmerzhaft, aber das ist schon das erste Evangelium. Und dann haben wir Kapitel 4. Eva bekommt einen Sohn, Kain, und steckt in diesen Sohn schon ihre ganze Hoffnung. Das wird jetzt der sein, von dem Gott gesprochen hat. Deshalb sagt sie auch bei Kain, ich habe einen Mann gewonnen. Also da steckt schon diese Hoffnung drin, der wird es jetzt wieder hinbiegen. Das ist der, von dem Gott hier gesprochen hat. Und dann bekommt sie noch einen zweiten Sohn. Und im zweiten Sohn Abel, Hevel, Hauch, legt sie das rein, was das Leben außerhalb des Paradieses beschreibt. Nämlich, es ist ein Hauch, es ist Nichtigkeit, es ist Mühsal. Und wir haben gesehen, in Kain wurde diese Hoffnung nicht erfüllt. Kain war nicht dieser Hoffnungsträger, aber diese Hoffnung bleibt. Die Hoffnung darauf, dass dieses Evangelium, diese gute Nachricht, die Gott hier gesprochen hat, dass sich das erfüllen wird. Wenn wir aber dann die Urgeschichte weiterlesen, dann haben wir gelesen, das war eine Abwärtsbewegung, eine Bewegung immer weiter weg von Gott. Ein Weg geprägt von Gewalt. Wir haben bei Kain hieß es ja, er wird 7-mal gerecht werden. Dann haben wir 77-mal Also das steigert sich, eine Gewalt, einen Knaben erschlug ich für meinen Striemen und so weiter. Also es ist ein gewaltvoller Weg. Wir haben die Sintflut, wir haben dann die Söhne Noahs nach der Sintflut, die auch nicht besser gelebt haben als vor der Sintflut. Wir haben dann nach dem Turmbau zu Babel die Zerstreuung, es geht immer weiter weg. Nicht auch geografisch von da, wo man vermutet, dass das Paradies gewesen sein könnte, weiter weg, aber auch innerlich immer mehr Distanz zu Gott. Und am Ende der Urgeschichte in Kapitel 11 haben wir eben kein Gnadenwort. Kein Wort der Gnade, der jetzt sagt, okay, jetzt löse ich das alles wieder auf. Und es bleibt am Ende dieser Urgeschichte, dieser Universalgeschichte, bleibt die Frage, was ist denn mit dem Evangelium? Was ist mit der Verheißung, was Gott gesagt hat, es wird einer kommen, der den Teufel besiegen wird? Wie wird diese Menschheit, die immer weiter weg von Gott abkommt, wie wird diese Menschheit zurück zu ihrem Schöpfer kommen? Und in Abraham bekommen wir genau darauf eine erste Antwort. Gott beruft einen Menschen. Ab hier merken wir, es geht nicht mehr um eine Universalgeschichte, sondern jetzt geht es um eine ganz konkrete Person. Und das prägt ab jetzt das Alte Testament. Ab jetzt geht es um eine Person, beziehungsweise aus dieser einen Person dann um ein ganzes Volk, um das Volk Israel. Gott beruft den Abraham und hat mit Abraham ein Volk in Sicht. Aber wenn wir diese Berufung lesen in Kapitel 12 am Anfang, dann hat er eben nicht nur Abraham und ein Volk im Blick. Nein, es heißt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also Gott hat Abraham berufen, hat ein Volk im Blick und hat aber eigentlich nicht nur das Volk Israel im Blick, sondern alle Nationen der Erde. Er verheißt Segen, als er Abraham beruft. Er verheißt Segen an Abraham, er verheißt Segen an das Volk, das aus ihm entsteht, er verheißt Segen an die Nationen. Und wenn Gott Segen verheißt, dann heißt es, Gott wendet sich gnädig zu. Und wenn er Segen verheißt durch Abraham an die Nationen, dann heißt es, Gott wendet sich gnädig seiner Schöpfung zu. Allen Völkern der Erde, also alle sind im Blick. Das heißt, ab jetzt sagt Gott, jetzt beginne ich meinen Rettungsplan umzusetzen. Und zwar durch eine Person, durch ein Volk, aber alle sind im Blick. Das heißt, was wir hier haben, ist eine sogenannte heilsgeschichtliche Wende. Am Anfang, die ersten 11 Kapitel, universales Geschehen. Und jetzt haben wir eine heilsgeschichtliche Wende, weil Gott jetzt sagt, und jetzt durch Abraham beginne ich meinen Rettungsplan zu erfüllen. Dass sich das dann erst in Jesus Christus erfüllt hat, dass erst Jesus Christus der Nachkomme Evas sein würde, der dann den Teufel besiegen würde, das ist bei Abraham noch nicht ersichtlich. Aber hier beginnt Gott seinen Plan umzusetzen. Und das müssen wir im Blick behalten, wenn wir die Abrahamsgeschichte, Isaak, Jakob, Josef und den Rest der Bibel lesen, dann müssen wir das im Blick haben. Es geht in erster Linie um die Frage, wie schafft Gott es, dass die Menschheit, die von ihm abgedriftet ist, seit dem Sündenfall, wie schafft Gott es, dass diese Menschheit wieder mit ihm in Beziehung leben kann? Und deshalb brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn an manchen Stellen wir sagen, hey, wir wünschen uns gern einen ausführlicheren historischen Tatsachenbericht, mehr Details, wo die Autoren sagen, das ist gar nicht wichtig. Es geht mir nicht hier um ein Geschichtsbuch zu schreiben, sondern es geht mir zu schreiben, wie sieht der Rettungsplan Gottes aus? Und wenn wir das im Blick haben, ich glaube, dann hilft uns das ganz gut, das Wort Gottes zu verstehen. Und jetzt schauen wir uns Abraham an. Heute Abend und morgen Nachmittag wollen wir uns Abraham in zwei Einheiten anschauen. Jetzt ist Abraham natürlich eine Person, die den meisten von euch ziemlich bekannt ist. Eine Person, die öfters schon mal im Kinderstunde, Jungschar etc. Zur Sprache gekommen ist. Deshalb habe ich gedacht, ich mache das so. Ich mache jetzt am Anfang einen kompakten Überblick über das Leben von Abraham. Und dann möchte ich heute Abend noch in einen Text konkret einsteigen und morgen einen zweiten Text im Detail eben anschauen. Also ein kurzer Überblick über Abraham. Es beginnt mit der Berufung Abraham. Er ist ein Sohn Terachs. Sarai ist seine Frau. Und seine Frau wird auch schon direkt am Anfang als unfruchtbar gekennzeichnet. Die Geschichte von Abraham geht jetzt von Kapitel 12 bis Kapitel 25, wobei dann ab Kapitel 24 schon der Übergang zu Isaak geschieht, wenn dann die Frau für den Isaak gesucht werden soll. Und es beginnt hier in Kapitel 12 mit der Berufung. Und ich lese die ersten drei Verse, da heißt es: Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Abraham wird von Gott berufen und Gott sagt zu ihm: Hey, zieh los, ich zeig dir ein Land, wo du hingehen sollst. Also das, was wir im Neuen Testament, wenn wir Jesus vor uns haben, ganz oft sagt: Folge mir nach. Das ist das, was Gott hier zu Abraham sagt: Folge mir nach. Abraham war zu dem Zeitpunkt schon 75 Jahre alt, also auch nicht mehr der Jüngste. Aber er macht sich auf. Er folgt Gott aus Ur in Chaldäa über Haran nach Bethel. Bethel ist dann in Kanaan dahin, wo er dann auch sollte. Wer zieht mit? Er zieht mit seiner Frau, seinem Neffen Lot und wahrscheinlich auch schon einigen an Knechten und Tieren und so weiter. Wir lesen in Kapitel 14, dass die ganze Truppe schon nur die männlichen 318 Männer waren. Also es war schon keine allzu kleine Gruppe, die wir hier haben. Und Abraham zieht los. Und dann haben wir verschiedene Stationen in Abrahams Leben. Wir haben die Station, dass er eben hier sich aufmacht in Kapitel 12. Wir haben dann die Station, dass er aufgrund einer Hungersnot weiterzieht nach Ägypten. Er gibt dann dort seine Frau als seine Schwester aus. Das ist dann eine komische Geschichte. Dann zieht er weiter, wieder zurück. Und dann haben wir diese Geschichte, die wir heute Morgen bei Malte gehört haben, wo Abraham und Lot sich dann trennen, weil ihre Herden zu groß geworden sind. Und Lot hat sich das scheinbar bessere Land ausgesucht. Wir lesen dann, dass Könige aus dem Osten in das Land eingefallen sind und unter anderem Lot gefangen weggeführt wurde. Abraham macht sich auf mit diesen 318 Knechten und befreit ihn. Wir lesen dann von der Begegnung mit diesem geheimnisvollen Melchisedek, der als Priester des Höchsten bezeichnet wird. Wir lesen dann in Kapitel 15, dass Gott mit Abraham einen Bund schließt. Das Kapitel werden wir uns gleich noch näher anschauen. Wir haben dann in Kapitel 16, da macht Abraham dann, meinte er, müsste diese Verheißung selber in die Hand nehmen. Sarah sagt: Hey, nimm doch meine Magd, die Hagar, vielleicht wird Gott dadurch den Nachkommen schicken. Da kommt dann der Ismael raus. Wir haben dann in Kapitel 17 einen erneuten Bundesschluss mit Gott, mit einer Namensänderung verbunden. Da wird es dann aus Abraham, großer Vater, zu Abraham, Vater einer Menge. Dann haben wir, dass Gott in diesen drei Personen Abraham besucht und sagt: Hey, in einem Jahr komme ich wieder und dann wirst du einen Sohn haben. Zu dem Zeitpunkt war Abraham dann schon 99 Jahre alt. Und das hat sich dann auch erfüllt. Der Isaak kam zur Welt. Dazwischen lesen wir dann noch die Geschichte mit Sodom und Gomorra, wo dann Abraham in diesen Gebetskampf mit Gott tritt und darum ringt: Gott, hey, verschon doch diese Stadt, wenn so und so viele Gerechte sind. Und er handelt es dann immer weiter runter. Und dann lesen wir noch, dass Abraham dann nach Gera in Süden des Landes zieht. Wir lesen dann von der Aufforderung, Abraham soll seinen Sohn Isaak opfern. Dann lesen wir von Sarahs Tod. Und in dem Zuge erwirbt Abraham dann das erste Stück Land in dem verheißenen Land, nämlich um Sarah dort zu begraben und es dann als Familiengrab einzurichten. Abraham wird dann selber später auch da drin begraben. Wir lesen dann, wie für Isaak eine Frau gesucht wird in der Heimat von Abraham. Und dann am Ende seines Lebens lesen wir nur noch ganz wenig. Da heißt es dann, dass er nach dem Tod von Sarah nochmal eine neue Frau genommen hat, auch nochmal weitere Kinder bekommen hat. Und dann lesen wir eben, dass er gestorben ist. Soweit das Leben von Abraham. Ich mache euch Mut, das war natürlich jetzt sehr schnell, ich mache euch Mut, lest die Geschichte. Auch wenn ihr sagt, boah, ich kenne die Geschichte schon in- und auswendig von Kinderstunde und Jungschau und Teenkreis und sonst, wo ich es noch gehört habe, lest es trotzdem und seid gespannt, was für Details ihr auch entdeckt, die oftmals verschwiegen werden. Also steigen wir ein in ein konkretes Kapitel, weil ich sage, mir ist wichtig, dass wir einfach sagen, okay, was, ich will heute und morgen zwei Sachen aus dem Leben von Abraham rausgreifen, die ich glaube, die für uns ganz, ganz wichtig und entscheidend sind. Und wir lesen das Kapitel 15, den Bundesschluss zwischen Gott und Abraham. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einer Vision so: Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abraham: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses, ja, das wird Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte: Siehe, du hast mir keinen Nachkommen gegeben, und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm: Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach: Blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der ich dich herausgeführt habe aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Und er sagte: Herr, Herr, woran soll ich das erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Da sprach er zu ihm: Bringe mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm alle diese, und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie, und es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Und er sprach zu Abraham: Ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Du aber, du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden, und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren. Denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Die Keniter und die Kenasiter und die Kadmoniter und die Hethiter und die Perisiter und die Rephatiter und die Amoriter und die Kanaaniter und die Girgaschiter und die Jebusiter. Nach diesen Dingen, so steigt unser Text ein, nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einer Vision so. Nach diesen Dingen ordnet das Ganze einmal zeitlich ein. Macht nochmal einen Rückgriff. Okay, was ist denn davor passiert, bevor das jetzt hier passiert? Na, das heißt, es ist als erstes dieser Auszug von Abraham passiert, dass Gott ihn berufen hat und Abraham gesagt: Okay, ich folge dir. Es ist passiert, dass Abraham nach Ägypten gegangen ist zum Pharao und ihm gesagt hat: Hey, die Sarah, das ist meine Schwester. Es ist passiert, dass er sich von Lot getrennt hat. Es ist passiert, dass er Lot befreit hat, dass er in diesen Kampf gezogen ist. Und nach diesen Dingen, nach dem Allen, heißt es dann hier, da geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einer Vision. Und in dieser Rede, die dann folgt, wo Gott dann zu Abraham spricht, lesen wir dann von einem, dass er ihm ein Schild sein wird, das heißt, er wird ihm ein Schutz sein. Wir lesen von einem großen Lohn, den Abraham bekommen würde. Und dann lesen wir, dass Abraham unterbricht, wo Gott sagt, hey Abraham, ich bin dein Schild, ich werde dir einen großen Lohn geben. Und dann sagt Abraham, halt mal, Gott ist ja ganz nett, aber das bringt mir doch eh nichts. Also, ich habe nicht mal ein Nachkommen, dem ich das dann hinterlassen kann. Und guck mich doch an, ich bin doch nicht mehr der Jüngste. Ich bin schon ziemlich alt und dann willst du mich noch beschenken. Ich habe niemanden, dem ich das übergeben kann. Das geht doch eh alles an meinen Knechten Eliezer. Dann kannst du doch eigentlich auch gleich mit ihm die Geschichte schreiben. Und dann bekommt Abraham zur Antwort, nein Abraham, das ist nicht der Weg, den ich gehen will. Mein Weg geht mit dir. Und mein Weg sieht so aus, dass du leibliche Nachkommen bekommst, dass du selber einen Sohn bekommst, über dem du dann das alles vermachen wirst. Und er sagt zu ihm sogar, hey, geh raus und schau zum Himmel, versuch mal die Sterne zu zählen. Ich weiß nicht, wer das schon mal probiert hat, ziemlich unmöglich. Aber er sagt, wenn du es kannst, wenn du die Sterne zählen kannst, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Also er bekommt von Gott nochmal die Verheißung. Und wenn wir die Geschichte von Abraham lesen, dann denken wir jetzt vielleicht, hey, das ist doch nichts Neues. Das haben wir doch schon mal gelesen. Und nicht nur einmal. Dass Abraham hier Nachkommen verheißen bekommt, dass Abraham verheißen bekommt, dass dieses Land ihm gehören soll. Das haben wir doch schon mal gehört, das haben wir in Kapitel 12 gelesen. Bei der Berufung, du bekommst das Land, das ich dir zeigen werde und du wirst Nachkommen haben, es wird eine Nation werden und so weiter. Wir lesen es in Kapitel 13, nachdem Lot und Abraham sich getrennt haben und Lot das scheinbar bessere Land gewählt hat, sagt Gott zu Abraham, hey, du wirst das alles kriegen. Ja, Lot hat sich vielleicht das Bessere ausgesucht, aber ich verheiße dir, hey, du wirst Nachkommen bekommen, so zahlreich wie der Staub der Erde. Wir lesen es dann später in Kapitel 17 nochmal, wo es dann heißt, ja, du wirst fruchtbar sein, du wirst Nachkommen haben, du wirst das Land bekommen. Und Gott sagt, und ich werde für deine Nachkommen auch der Gott sein. Wir lesen es bei Abraham so oft, die gleiche Verheißung. Und wenn wir das einmal die ganze Geschichte am Stück lesen, dann fragen wir, hey, ist das überhaupt notwendig? Ist das überhaupt notwendig, dass das Ganze hier so oft wiederholt wird? Und ich möchte zwei Dinge dazu sagen. Das eine, wir haben das Ganze hier auf ziemlich engem Raum. Diese Wiederholungen. Wenn wir uns Abraham anschauen, zwischen seiner Berufung in Kapitel 12 und dem, dass er dann seinen Sohn bekommt, da liegen 25 Jahre dazwischen. 25 Jahre. Und innerhalb von diesen 25 Jahren und auch noch danach, bekommt Abraham das immer und immer und immer wieder gesagt. Und das liegt daran, zum einen, hey, wir Menschen, wir sind ziemlich vergesslich. Wir sind ziemlich vergesslich. Das passiert schon bei ganz banalen Sachen. Ich hatte es heute beim Mittagessen mit dem Micha, der hat mir erzählt, dass er seinen Wecker vergessen hatte. Am Freitag ist nochmal nach Hause gelaufen, um ihn zu holen. Hat dann ein Kabel und ein T-Shirt oder so mitgenommen und seinen Wecker erst wieder vergessen, wo er jetzt nochmal laufen musste. Und das passiert, wir gehen in einen Raum, wollten was holen, wissen gar nicht mehr, was wir holen wollten. Oder wenn ihr nach der Klausur rauskommt, ihr wisst gar nicht mehr so, was waren jetzt nochmal die Fragen? Also das, was der da geantwortet hat, das passt gar nicht mit den Fragen zusammen, die ich da in Erinnerung hatte. Also wir vergessen das ganz schnell. Aber nicht nur bei so banalen Sachen, sondern auch bei wichtigen Sachen. Wenn ich jetzt mal frage, wer war bei der JK dabei? Was war das Thema? Trendset, okay, für die ganze JK, das kriegt man noch einigermaßen hin. Wenn wir jetzt die einzelnen Bibelarbeiten durchgehen, wird es schon dünner. Dann wird es schon schwieriger, wenn es darum geht, was waren denn die einzelnen Themen, die wir dann tatsächlich durchgegangen sind. Weil wir das vergessen. Vielleicht hast du auch schon wieder längst die Vorsätze vergessen, die du dir eigentlich am Ende der JK gesetzt hast. Du denkst, hey, ich würde gern eigentlich wieder anfangen, täglich Bibel zu lesen. Kaum bist du zu Hause im Alltag, ist es weg. Und du merkst irgendwann so, hey, hoppla, da, ich hatte mir doch eigentlich was vorgenommen. Was war das nochmal? Die Dinge, die dir auf der JK wichtig geworden sind, in den Einheiten, weg. So schnell weg, weil wir einfach vergesslich sind und wir vergessen auch ganz schnell Dinge, die Gott uns zuspricht. Gute Wahrheiten, die Gott in unser Leben hineinspricht, vergessen wir. Und deshalb ist es eigentlich so gut, dass es sich so oft wiederholt. Denn wir Menschen, wir lernen durch Wiederholung. Wir lernen durch Wiederholung. In der Verhaltenspsychologie sagt man, wenn man sich eine neue Gewohnheit antrainieren möchte, dann muss man das mindestens 21 Tage diszipliniert machen, bevor es tatsächlich zu einer Gewohnheit werden kann. Also wir lernen durch Wiederholung. Und so hier auch bei Abraham. Abraham bekommt immer und immer wieder diese Verheißung gesagt. Er wird immer wieder daran erinnert. Und er soll verstehen, was Gott ihm sagen will. Ja, Abraham stellt diese Verheißung hier ja auch in Frage, haben wir gesehen. Er sagt, hey, seit du mich berufen hast, da ist schon einige Zeit ins Land gegangen. Wo ist denn jetzt mein Sohn? Und hey Gott, also jetzt mal ernsthaft, du hast mich berufen, da war ich 75. Meine Frau war schon 65. Jünger werden wir jetzt auch nicht mehr. Jetzt musst du mal ein bisschen Gas geben, wenn das Ganze noch was werden soll. Und Gott wiederholt die Verheißung und sagt, Abraham, versteh, was ich dir sagen will. Versteh, was ich dir sagen will. Und deshalb wiederholt er hier diese Verheißung nochmal. Du wirst Nachkommen haben, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Und dann lesen wir diesen starken Satz in Vers 6 und da heißt es, und Abraham glaubte dem Herrn. Abraham glaubte dem Herrn. Jetzt ist es mit dem Glauben anders, als wir dieses Wort verwenden. In unserem heutigen Sprachgebrauch, wenn wir von Glauben reden, dann ist es mit unserem kognitiven Teil verbunden, dass wir sagen, ich glaube etwas, was ich nicht ganz genau weiß. Also ich glaube, dass das Wetter heute Abend hält fürs Volleyballturnier. Aber ich weiß es eigentlich gar nicht. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Bei manchen Sachen kann man vielleicht eher sagen, okay, da gibt es noch ein paar Argumente, die dafür sprechen. Aber eigentlich drücken wir damit etwas aus, wo wir sagen, ich weiß es eigentlich nicht sicher. In der Bibel hat Glaube eigentlich nichts mit Wissen zu tun. In der Bibel hat Glaube nichts mit Wissen zu tun. Das wird vielleicht deutlich, wenn wir anschauen, dieses hebräische Wort für Glaube, das kann man auch noch anders übersetzen. Nämlich mit Vertrauen. Ich glaube oder ich vertraue, das steckt dahinter. Und wenn wir von Vertrauen reden, dann merken wir, da steckt was anderes drin als nur der Kopf. Vertrauen hat was mit Beziehung zu tun. Das heißt, wenn wir hier lesen und Abraham glaubte dem Herrn, dann können wir auch übersetzen mit Abraham vertraute auf den Herrn. Und damit tritt Abraham in eine Vertrauensbeziehung. Er tritt in eine Vertrauensbeziehung zu Gott. Er vertraut auf den Herrn. Und das Entscheidende hier, es hat sich ja noch gar nichts geändert. Er hat ja nur nochmal die Verheißung bekommen, dass Gott zu ihm gesagt hat, und ich sag's dir nochmal, das, was ich dir eigentlich schon öfters gesagt habe, ich sag's dir jetzt nochmal. Und dann lesen wir, und Abraham vertraute auf den Herrn. Abraham glaubte dem Herrn. Er glaubt und er vertraut aufgrund seines Wortes. Nicht aufgrund dessen, dass sich irgendwas getan hat, dass er irgendwie jetzt hier ein Riesenwunder erlebt hätte. Einfach nur, weil er ein Wort von Gott bekommen hat. Er vertraut auf Gott. Er vertraut auf sein Wort. Er vertraut darauf, dass Gott die Wahrheit sagt. Und dass Gott sich auch daran hält, was er ihm hier verspricht. Er vertraut auf Gott. Und ich glaube, dass wir das von Abraham lernen dürfen. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, Aber ich glaube, dass wir ganz oft Zeichen und Wunder erwarten, erhoffen, brauchen, damit wir richtig glauben können. Also Gott, du musst ja dich schon mal beweisen. Du musst ja schon mal irgendwie ein kleines Wunder tun, damit ich an dich glauben kann. Wir erwarten doch oft, dass Gott uns einen Zettel vom Himmel schickt, wo er sagt, hey, das ist mein Weg für dich. Nach der Schule. Geh studieren, mach eine Ausbildung, geh in den FSJ, geh in die Mission, keine Ahnung. Wir erwarten, dass Gott uns klar sagt, was wir machen sollen. Mit einem Zettel vom Himmel am besten irgendwo hingepinnt und sagt Gott, hier, das ist mein Wort. Wir wollen von Gott Klarheit, dass wir sagen können, und jetzt kann ich auf Gott vertrauen. Wir wollen irgendein Zeichen, ein Wunder. Gott muss sich beweisen. Und diese Ansicht, wenn Gott doch nur ein Wunder tut, das groß genug ist, dann werden doch die Menschen glauben. Diese Ansicht finden wir auch im Neuen Testament. Jesus erzählt da das Gleichnis von Lazarus und dem reichen Mann. Als der reiche Mann dann gestorben ist, im Totenreich ist und sieht, ich habe mein ganzes Leben an die Wand gefahren, da sagt er, hey, schicke doch jemanden von den Toten zurück, dass meine Brüder glauben. Also mach ein großes Wunder, dann werden sie glauben. Und was sagt Jesus? Er sagt, nein, die haben Mose und die Propheten. Wenn sie denen nicht glauben, dann glauben sie auch nicht, wenn jemand von den Toten aufersteht. Die haben mein Wort. Das habe ich ihnen gegeben, schwarz auf weiß. Wenn sie dem nicht glauben, dann glauben sie auch kein Wunder. Dann glauben sie auch nicht, wenn jemand von den Toten aufersteht. Vertrauen auf Gott aufgrund von seinem Wort. Das ist das, was wir hier bei Abraham sehen. Er vertraut Gott, weil er ein Wort von ihm bekommen hat. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir unseren Glauben von Wundern abhängig machen, dann ist es ein ziemlich schwacher Glaube. Weil dann ist es etwas, wir brauchen es ständig. Ah, das Wunder ist schon so lange her und jetzt kann ich mir gar nicht mehr sicher sein. Gott, liebst du mich überhaupt noch? Das ist schon, ja, du hast mir das mal gesagt, aber das ist schon so lange her. Ich brauche wieder die neue Bestätigung. Wir brauchen das immer wieder. Wir jagen nach Wundern, nach Zeichen, weil eins nicht reicht, weil 2, 10, 100 nicht reichen. Und deshalb sagt Gott, hey, dann vertrau auf mein Wort. Das bleibt. Das ist konstant. Vertrau auf mein Wort. Und das ist das, was wir bei Abraham sehen. Abraham vertraute dem Herrn. Nur aufgrund von einem Wort. Er vertraut darauf, dass Gott das hält. Das ist das Erste. Abraham tritt in eine Vertrauensbeziehung zu Gott. Nicht, weil sich was geändert hat, sondern weil er auf das Wort Gottes vertraut und sagt, Gott wird sich daran halten. Und dann lesen wir weiter, dass Gott sagt, und jetzt Abraham, ich schließe mit dir noch einen Bund. Ein Bund schließen, man kann das auch übersetzen mit einem Vertrag schließen. Das ist das, was hier steht. Gott schließt mit Abraham einen Vertrag. Und das passiert hier so, dass er sagt, ja okay, Abraham holt diese Tiere, diese Jungkuh, die Ziege, den Widder, die Turteltaube und die junge Taube. Und dann nimmt er diese Tiere und zerteilt die in der Mitte und dann legt er die so einander gegenüber, dass da so wie so ein kleiner Gang entsteht. Und das war ein gängiges Ritual zu der Zeit. So hat man Verträge geschlossen. Man hat diese Tiere halbiert und ist dann da durch diese Tierhälften hindurch marschiert. Also das, was die damals mit diesen Tieren gemacht haben, das machen wir heute beim Notar mit dem Vertrag und einer Unterschrift. Und hier passiert es eben durch dieses Ritual und dann lesen wir, als die Sonne dann unterging, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und dann lesen wir, dass Gott nochmal die Verheißung wiederholt. Er sagt nochmal zu ihm, du wirst eine Nachkommenschaft haben, die werden in Gefangenschaft geführt werden für 400 Jahre. Er sagt dann später, und ich werde sie aber wieder zurückführen, ich werde ihnen dieses Land geben. Und dann lesen wir, dass dann, als die Sonne untergegangen war, da kam dann ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die durch diese Tiere hindurchzog. Das ist eine Umschreibung dafür, dass Gott durch diese Tiere hindurchgezogen ist, durch diese Tierhälften. Und das, was Gott damit gemacht hat, indem er da durch diese Tiere hindurch marschiert ist, dass er sagt, ich unterschreibe diesen Vertrag. den Vertrag, dass ich dir das geben werde, dass ich dir eine Nachkommenschaft gebe, dass ich der Nachkommenschaft das Land gebe, das unterschreibe ich hiermit. Und dann lesen wir, dann steht Abraham auf und er läuft auch durch diese Tiere hindurch. Wenn wir das lesen, was war denn mit Abraham? Als die Sonne unterging, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und dann lesen wir gar nichts mehr. Abraham konnte gar nicht da durchlaufen. Das Wort, das hier drin steht, ist das gleiche Wort wie bei Adam, als der in Narkose versetzt wird und Gott dann aus der Rippe die Frau macht. So ein Schlaf fällt hier auf Abraham. Und Abraham kann nicht durch diese Tiere hindurchlaufen. Und das ist ziemlich untypisch. Denn eigentlich, wenn ein Vertrag geschlossen wurde, dann gingen alle Parteien, die an diesem Vertrag beteiligt waren, gingen dann durch diese Tiere hindurch und haben gesagt, also die haben das unterschrieben und haben gesagt, wenn ich mich nicht an diesen Vertrag halte, wenn ich ihn breche, dann soll es mir so ergehen wie diesen Tieren hier links und rechts neben mir. Also kurz gesagt, dann bin ich einen Kopf kürzer. Das war die Unterschrift bei so einem Vertrag damals. Also Abraham ist unter Narkose, er kann nichts machen. Er kriegt das alles mit. Das ist irgendwie so, man kann sich das gar nicht so genau vorstellen, in was für einem Zustand Abraham da ist. Er kann nichts machen, er kriegt aber alles mit, was da passiert. Aber er kann nicht durch diese Tiere hindurchlaufen. Und das, was wir daran sehen, ist, dass es ein einseitiger Vertrag ist. Das heißt, Gott bindet sich alleine an diesen Vertrag. Gott sagt, ich bin der Einzige, der dafür verantwortlich ist, dass das alles zustande kommt. Abraham hat keine Verpflichtungen. Abraham kann diesen Vertrag nicht brechen. Gott sagt, ich bin der Einzige, der sich hier verpflichtet. Und Abraham erlebt dann auch die Erfüllung dieser Verheißung. Zumindest einen kleinen Ausblick. Er bekommt den Nachkommen Isaak. Und dann später, wenn wir das weiterlesen, Isaak, Jakob, Josef und dann 2. Mose, das haben wir dann plötzlich dieses riesige Volk vor uns, wo wir merken, wow, Gott hält diese Verheißung, er erfüllt das. Und wenn wir uns Abraham anschauen, dann müssen wir sagen, naja, also er erlebt die Erfüllung dieser Verheißung, obwohl er doch so oft versucht hat, eigene Wege zu gehen. Und eigentlich, obwohl er in diese Vertrauensbeziehung hineingegangen ist mit Gott, so oft gezeigt hat, dass er eigentlich doch nicht vertraut hat. Also als er nach Ägypten ist und gesagt hat, hey, die Sarah, das ist meine Schwester, das ist gar nicht meine Frau, das ist meine Schwester. Da hat er größere Angst gehabt vor den Menschen in Ägypten, als dass er auf Gott vertraut hätte. In ein Kapitel später, nach diesem Vertrag, lesen wir dann die Geschichte mit Hagar. Dass Abraham sagt, ich nehme es in die eigene Hand. Er hat nicht darauf vertraut, dass Gott es erfüllen wird. Sondern er sagt, ich muss vielleicht ein bisschen nachhelfen. Und dann lesen wir später nochmal so eine ähnliche Geschichte wie mit Ägypten. Da ist er dann bei Abimelech und sagt wieder, ja, die Sarah, das ist meine Schwester. Wieder, dass er Gott nicht vertraut, dass er da genügend Schutz bietet, dass da nichts passiert, sondern er hat Angst vor diesen Menschen und deshalb geht er eigene Wege. Und ich habe schon gesagt, es sind 25 Jahre, bis der Isaak tatsächlich da ist. Und wir haben hier nur einen kleinen Ausschnitt aus seinem Leben beschrieben. Abraham geht so oft auch seine eigenen Wege. Und deshalb kriegt er auch immer wieder neu diese Verheißung vorgesetzt, weil er sagt, hey, okay, Abraham, du bist jetzt deinen eigenen Weg gegangen, ich gebe dir jetzt neu diese Verheißung. Gott lenkt diesen Blick von Abraham wieder auf sich. Und wenn wir dieses Versagen von Abraham sehen, wo wir sagen, okay, der geht seine eigenen Wege, vertraut Gott doch nicht so 100%, sondern denkt, ich muss da vielleicht manchmal ein bisschen nachhelfen. Da fragen wir uns doch, okay, wenn Abraham so drauf ist, was macht Gott dann eigentlich? Also wenn Abraham immer wieder sagt, ich mache mein eigenes Ding, dann fragen wir, wie geht Gott denn damit um? Wie geht Gott jetzt um mit diesem Abraham, der sagt, ich mache mein eigenes Ding? Und dann lesen wir, Gott bleibt. Wir können eigentlich das, was wir da sehen, können wir mit dem zusammenfassen, was Paulus im 2. Timotheusbrief schreibt. 2. Timotheus 2, Vers 13, da heißt es, wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Also auch wenn Abraham seinen eigenen Weg gegangen ist, Immer wieder aufs Neue hat Gott gesagt, ich bleib dran, ich habe diesen Vertrag geschlossen, ich habe diesen Bund geschlossen, aber ich bleibe treu, ich halte mich daran. Ich halte mich daran. Und deshalb stellt er ihm wieder neu die Verheißung hin, trotz der Untreue Abrahams. Und wenn wir dieses Motiv durchgehen, durch die ganze Bibel, dann merken wir, das zieht sich ja durch. Mit dieser Untreue gegenüber Gott. Wenn wir das Volk Israel anschauen, ganz am Anfang, als Mose dann wieder nach Ägypten geht und zum Pharao sagt, hey, lass mein Volk ziehen. Da denkt der Pharao, hey, die Spinnen, die haben nicht genügend Arbeit, jetzt mache ich sie nochmal schwerer. Und dann kommen sie zu Mose und beschweren sich, hey, weil du, also im Endeffekt, weil Gott, du hast uns stinken gemacht beim Pharao. Sie murren gegen Gott und denken so, ich weiß es besser als Gott. Und dann haben sie gerade den Vertrag mit Gott geschlossen am Berg Sinai. Mose ist für 40 Tage auf dem Berg, als er wieder runterkommt, was machen die? Die tanzen anbetend um so ein goldenes Kalb und sagen, wir machen unseren eigenen Gott. Im Buch der Richter lesen wir immer wieder diesen Zyklus, dass sie untreu werden Gott gegenüber. Sie laufen den Götzen der Völker hinterher, bis sie dann unterdrückt werden und dann um Hilfe schreien und Gott sie wieder befreit und dann das Ganze wieder von vorne beginnt. Bei den Königen lesen wir genau das Gleiche. Es ist immer die Frage, wie hat der König gelebt? War er voll mit Gott unterwegs? War er teilweise mit Gott unterwegs oder vielleicht auch gar nicht? Immer wieder lesen wir, wie das Volk Israel Gott untreu war. Und wir können eigentlich sagen, die Geschichte Israels ist gleich die Geschichte der Untreue. Die Geschichte der Untreue. Und wenn wir die Geschichte der Untreue anschauen, dann stellt sich die Frage, was macht Gott? Er hat sich doch den Abraham erwählt und hatte schon im Blick, ich werde dieses Volk Israel erwählen durch Abraham. Und ich habe eigentlich mit Israel den Plan, alle Nationen zu erreichen. Und dann ist Israel untreu, untreu, untreu. Was macht Gott? Was macht Gott? Er hätte eigentlich schon längst sagen können, weil, wisst ihr was, auf euch habe ich keinen Bock mehr. Wisst ihr was, auf euch habe ich keinen Bock mehr. Ist doch immer das Gleiche mit euch. Ist doch immer das Gleiche mit euch. Was macht Gott? Gott sagt, nein, ich habe mit Abraham einen Bund geschlossen. Und ich halte mich an diesen Bund. Ich bin treu, das ist meine Wesenseigenschaft. Ich bin treu, ich halte mich an mein Wort. Gott ist treu. Und ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich glaube, es fällt ziemlich leicht, über die Treue Gottes zu reden, wenn sie anderen gilt. Aber was ist mit dir? Wenn du glaubst du an die Treue Gottes? Glaubst du an die Treue Gottes? Und wenn ja, warum nimmst du sie dann bei dir nicht an? Warum nimmst du die Treue Gottes dann bei dir in deinem Leben nicht an? Und sagst eigentlich ganz oft, also in meinem Fall, da kann Gott nicht treu sein. Ey, ich scheitere so oft am Gleichen. Ich habe doch gestern Gott erst um Vergebung gebeten und heute bin ich schon wieder gescheitert. Und das schon seit Wochen so. In meinem Fall kann Gott doch gar nicht mehr treu sein. Weil ich hab's doch über die Maßen vergeigt. Ich glaube, wir haben alle so unsere Lieblingssünden. Also die Sünden, wo wir immer wieder scheitern. Wo wir merken, hey, das sind immer die gleichen Themen, wo die Schlange kommt und uns diese Versuchung bringt. Und wir sagen, wir sehen, wir begehren, wir nehmen. Das sind oft die gleichen Dinge. Ich weiß nicht, was das bei dir ist, was deine Sünde ist, mit der du vielleicht schon immer zu kämpfen hast. Ob das das Thema der Pornografie ist, ob das deine Sucht nach Anerkennung bei anderen ist, ob das das Thema ist, dass du ständig mit reinrutscht in das Lästerthema in deinem Freundeskreis und die Neue in der Klasse fertig machst, ob das die Lieblosigkeit in deiner Familie ist, ob das deine Gottesbeziehung ist, die, wo du sagst nach so einer Freizeit, hey, geil, ich starte jetzt voll neu und dann immer wieder merkst und im Alltag geht alles wieder unter. Ich weiß nicht, was das bei dir ist. Aber es sind oft die Themen, wo wir dann, wenn wir scheitern, sagen, ich bin schon so oft gescheitert. Also wenn Gott jetzt sagt, Gott muss doch jetzt sagen, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Und was macht Gott? Wenn wir denken, Gott, du kannst mir gar nicht mehr vergeben, weil ich bin so mies, ich war doch gestern erst bei dir und habe gestern um Vergebung gebeten und heute schon wieder der gleiche Mist. Und Gott sagt, hey, geh raus und schau zu den Sternen und zähl sie. Das ist der Auftrag, den Abraham bekommt. Wo Gott zu Abraham sagt, geh raus und zähl die Sterne. Und das, was da passiert ist, dass Gott zu ihm sagt, nimm deinen Blick weg von dir und deiner kleinen Welt und schau zu mir. Das ist der Auftrag, den er uns gibt. Wenn wir wieder uns in dieser Selbstverurteilung gefangen nehmen, wo wir sagen, Gott, du kannst mir doch gar nicht mehr vergeben, dass Gott sagt, geh raus und schau auf mich. Schau auf mich. Und was sehen wir? Wir sehen einen Gott, der sagt, ich bin treu. Ich bin treu. Ja, vielleicht sagst du, ich habe gestern erst um Vergebung gebeten und habe heute den gleichen Mist wieder gemacht. Dann sagt Gott, hey, geh raus, schau zu mir, nimm den Blick weg von deiner kleinen Welt zu mir. Nimm den Blick weg von deiner Schuld hin zu dem, der die Schuld getragen hat. Das ist der Blick, den wir machen sollen. Weg von der Schuld hin zu dem, der die Schuld getragen hat. Und wir dürfen da auch ein Umdenken bei uns vornehmen, dass wir sagen, hey, wir bitten nicht um Vergebung, sondern wir dürfen auf den blicken, der die Schuld getragen hat, sagen, danke, dass du mir vergeben hast. Nicht bitte vergib mir, sondern danke, dass du mir vergeben hast. Er ist treu. Er hat das alles schon getragen. Und wenn wir einen Gott haben, der treu ist, und er sagt, hey, ich habe das alles schon getragen, dann hat die Selbstverurteilung keinen Platz. Denn wie können wir uns das Recht rausnehmen, uns für etwas zu verurteilen, das Gott sagt, das habe ich vergeben? Wir können nichts verurteilen, was Gott vergeben hat. Denn indem wir das machen, sagen wir stellen uns über Gott. Also in dem Moment sagen wir, Gott, ist ja ganz nett, dass du sagst, aber in meinem Fall kann die Vergebung nicht mehr greifen. Und damit stellen wir uns über Gott. Das ist nicht unser Platz. Das ist nicht unser Platz. Unser Platz ist auf den Knien vor seinem Kreuz. Blicken auf den, der unsere Schuld getragen hat. Und sehen, Gott ist treu. Egal, wie oft wir untreu geworden sind. Es gibt nicht den Punkt, dass wir sagen können, und noch einmal und dann kann Gott mir nicht mehr vergeben. Das gibt's nicht. Sondern Gott sagt, nein, ich bin treu. Ich bin alleine durch diese Tiere hindurchgelaufen. Keiner von euch ist durch diese Tiere hindurchgelaufen. Gott sagt, ich bin da alleine durchgelaufen. Ich halte mich daran. Ich bin dafür verantwortlich, dass das erfüllt wird. Gott ist treu. Auch wenn du abends schon spät, dein Gehirn ist schon Matsche, sitzt am Computer und driftest ab auf irgendwelche Porno-Websites und danach fühlst du dich so schlecht und sagst, oh Mann, schon wieder passiert. Gott, wir schauen Gott gar nicht erst an, weil Gott sagt, nein, Gott vergibt mir nicht. Und Gott sagt, geh raus, schau zu mir, ich bin treu, ich habe das getragen, ich nehme mich in der Hand und gehe mit dir Schritte weiter. Egal, ob du wieder in deinem Freundeskreis stehst und dann geht die Lästerrunde von vorne los und du willst mit dazugehören und haust noch einen extra harten Kommentar raus und denkst, eigentlich wollte ich doch mutig sein, wollte ein Gegenstatement setzen, einen anderen Trend setzen und jetzt bin ich schon wieder da mit reingerutscht. Und ich so, was denkt Gott denn noch von mir? Ich war doch erst bei ihm und habe gesagt, Gott, ich will das jetzt anders machen und jetzt habe ich wieder versagt und Gott sagt, hey, geh raus. Zähl die Sterne, schau auf mich, ich habe das getragen, ich nehme mich bei der Hand und ich gehe weiter. Oder ob das jetzt noch kurz vor TBT war, du hattest einen Streit mit deiner Mutter, hast dir an den Kopf geknallt, ich hasse dich. Und dann sitzt du in deinem Zimmer und denkst so, das habe ich doch gar nicht so gemeint. Und ich habe doch eigentlich mit Gott gesagt, hey, ich will mehr liebevoll mit meiner Familie umgehen, weil ich weiß, ich soll Vater und Mutter ehren und ich krieg's einfach nicht hin. Das ist ja nicht ein Einzelfall, sondern das ist schon die ganzen letzten Wochen und Monate so, dass ich so mit meiner Familie umgehe. Gott, was muss der von mir denken, dass, wie lieblos ich bin? Und Gott sagt, geh raus. Zähl die Sterne, schau auf mich. Ich habe das getragen, nehme mich bei der Hand und ich gehe weiter. Ich weiß nicht, was das bei dir ist. Was dein Thema ist, wo du sagst, hey, da bin ich so oft am Struggeln. Da scheitere ich regelmäßig. Da bin ich regelmäßig vor Gott und sage eigentlich, Gott, vergib mir. Aber eigentlich vergebe ich mir gar nicht selber, weil ich sage, Gott kann mir das gar nicht mehr vergeben. Ich verurteile mich selbst. Und dann lade ich dich heute Abend ein, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Wir werden jetzt gleich noch Zeit haben, dass wir Worship-Videos hören. Und ich möchte euch ermutigen, nehmt euch die Zeit und kommt mit Gott ins Gespräch und sagt, Gott, erinnere mich ganz neu an deine Treue. Erinnere mich ganz neu an deine Treue. Und geh mit Gott das durch, wo du weißt, das ist mein Thema. Ich glaube, wenn jeder von uns ehrlich zu sich selber ist, dann wissen wir haben alle unsere Themen. Dann lade ich euch ein zu sagen, ich nehme jetzt den Abend und ich lasse es nicht einfach durchrauschen, sondern ich gehe vor Gott und sage, Gott, ich lege dir das wieder hin. Hilf mir aufs Neue, die Sterne zu zählen, meinen Blick von mir wegzunehmen und auf dich zu schauen. Zeig mir deine Treue und zeig mir den Bereich, an dem du mit mir Schritte gehst. Ich bete mit uns. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Für dein Wort, das durchgehend deinen Rettungsplan beschreibt. Deinen Plan, wie du uns Menschen, die wir so weit weg von dir sind, zu dir zurückholst. Danken dir dafür. Danken dir für deine Treue, die du uns immer wieder neu deutlich machst. Dass du ein Gott bist, der zu seinem Wort steht, der treu ist, auch wenn wir untreu sind. Auch wenn wir so oft scheitern, so oft an den gleichen Dingen scheitern, der Versuchung erliegen und du immer wieder neu sagst, ich bin treu, ich gehe mit dir, ich nehme dich bei der Hand. Danken dir dafür. Und Herr, du kennst unser Herz von jedem Einzelnen hier. Du weißt, was unsere Themen sind. Und wir bitten dich, zeig du uns das. Geh du diese Themen mit uns an, dass wir an diesen Themen mit dir Schritte gehen können. Hilf uns, von unserer eigenen Perspektive auf unsere Schuld wegzusehen, auf dich, der du das alles getragen hast. Dass wir die Sterne sehen und deine Größe sehen und deine Möglichkeiten sehen. Hilf du uns dabei. Wir beten dich an, unseren Gott. Amen.